Hallihallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 200 Inside Ski Jumping. Wir haben heute die letzte Folge vor der neuen Saison, vor der neuen Wintersaison. Die startet in 2 Wochen. Und da wollten wir euch nochmal ein kleines Update geben, was in den letzten Tagen passiert ist. Und natürlich auch traditionell unsere kleine Vorausschau, wie die neue Saison für den einen oder anderen ablaufen könnte. Heute mit einem kleinen Twist im Vergleich zu den letzten paar Mal. Lasst euch überraschen, an meiner Seite ist natürlich die Anna.
Hi.
Genau, und ich bin die Sonja, das wisst ihr ja. Ja, Anna, was gibt es denn zu berichten aus den letzten Tagen?
Ja, man denkt ja, die Sommersaison ist schon so weit, schon weit zu Ende, aber ist nicht so, weil ganz viele Meisterschaften noch angestanden haben in den einzelnen Ländern. Wir haben einmal Deutschland noch, wir haben Österreich und auch Norwegen, die alle drei Ende Oktober, Anfang November ihre Meisterschaften hatten. Und da gab es doch die ein oder andere Überraschung, muss man sagen. Wir fangen einfach mal mit Deutschland an. Finde ich nämlich am aller interessantesten.
Das stimmt.
Das, gell, bei den Männern vor allem.
Bei den Männern vor allem. Und zwar hat, wirklich wieder erwarten, also ich hätte es nicht gedacht, aber souverän gesiegt. Zwar nicht mit besonders großem Vorsprung, aber trotzdem deutlich, hat tatsächlich Martin Hamann den Meistertitel sich ersprungen. Und ich glaube, da hätten jetzt auch nicht so viele drauf gewettet.
Nee, glaube ich auch nicht. Also man hat ja, letzte Saison war er gar nicht, glaube ich, im Weltcup mit dabei oder nur sehr wenig im Weltcup mit dabei. Davor die Saison war er ja wirklich, hat man gedacht, wirklich sehr, sehr aufstrebend, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt irgendwie ist er wieder wie Phönix aus der Asche zurück und holt sich einfach den deutschen Meisterschaftstitel. Freut mich riesig für ihn, weil er ist halt auch noch unglaublich jung und kommt jetzt in den Kader rein so und räumt das Feld von hinten auf. Das ist mega cool, nochmal ein frisches Blut dabei zu haben, nenne ich es mal.
Genau. Auf Platz 2, das freut mich natürlich auch besonders, Stefan Laie. Es ist natürlich super, weil er musste schon ein bisschen zurückstecken in den letzten Monaten und hat da sich jetzt auch wieder hingekämpft. Philipp Raimund auf Platz 3. Ja, souverän. Ja. Philipp Raimund ist ja, das haben wir ja jetzt alle mitbekommen, wirklich ein hervorragender Springer, von dem wir noch viel uns erwarten. Die, ich sag jetzt mal, etwas ältere Riege, die kamen dann allesamt erst dahinter. Also die waren durchaus am Start, so ist es nicht.
Ja, man muss zwar ein bisschen scrollen, bis man so findet, aber ja, sie waren am Start. Was mich halt sehr überrascht hat, dass Kai Geiger nur Fünfter geworden ist. Andreas Wellinger Vierter, ja okay, aber gerade jetzt Kai Geiger habe ich echt gedacht, ja, als die deutsche Meisterschaft stattgefunden hat, ja, der wird auf jeden Fall aufs Podium kommen, Pustekuchen. Und vor allem einer, der uns sehr, sehr überrascht hat, ist Markus Eisenbichler, der auf Platz 10 gelandet ist letztendlich, zu dem kommen wir auch später noch, mal gesondert, würde ich sagen.
Ja.
Das ist doch alles doch sehr, sehr überraschend, dass die, wie du schön so schön sagst, die ältere Riege dann doch einstecken muss.
Ja, also mal gucken, wie sich es jetzt verhält in der kommenden Saison. Aber es könnte natürlich sein, dass sich jetzt wirklich so ein kleiner Generationenwechsel einfach im deutschen Team fortsetzt. Irgendwann muss es ja soweit sein, ne? Klar.
Genau. Ist dringend notwendig, weil man weiß auch nicht, wie lange die alten Hasen, nenne ich sie jetzt mal, noch weitermachen. Wie lange Karl Geiger noch mit dabei ist, wie lange Markus Eisenbichler noch mit dabei ist. Es wird Zeit, dass es da ganz schnell einen Generationenwechsel gibt, dass es ohne Pause und lückenlos einfach ineinander übergeht. Weil wir haben schon so oft darüber gesprochen, wir können uns nur noch mal wiederholen. Es darf nicht passieren, wie die vielen, vielen Male davor, dass es da eine Riesenlücke gibt, weil keiner nachkommt, sondern es dauert, bis jemand nachkommt. Und das, hoffe ich, haben sie jetzt im Griff.
Ja, also sieht momentan, finde ich, so aus, ne? Dass da gleich die nächsten nachrutschen. Ja, dann hatten die Frauen natürlich auch ihre Meisterschaft ausgetragen. Im Grunde genommen ist das Ergebnis ein bisschen wie erwartet, würde ich sagen. Vor allen Dingen eine, die sich an die Spitze gesetzt hat, bei der sie es ja auch über die letzten Monate schon angekündigt hat. Selina Freitag. Ist kein bisschen überraschend gekommen, sondern das hat sie sich wirklich verdient. Mit viel Arbeit hat sie sich in die Spitze gesetzt und zwar auch vollkommen verdient hinter Katharina Schmid, also Katharina Althaus. Ich sage es noch ein paar Mal, weil auch ich immer wieder dastehe und denke, wer war jetzt Katharina Schmid? Und dann fällt es mir wieder ein. Ja. Insofern, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es mir nicht merken und bin ich vielleicht auch nicht die Einzige. Auf Platz 3 Anna Rupprecht, die wir ja auch ganz arg mögen, weil die einfach saucool ist.
Auf jeden Fall. Also das Podium ist mega cool. Und auch auf Platz 4 Pia Lilian Kübler, ein ziemlich neuer Name, dass sie sich dann auf Platz 4 vorgesprungen hat. Mega, mega gut. Noch vor Pauline Hessler und auch Juliane Seifert und auch Luisa Görlich, die danach kommen. Also da als neues Gesicht sich vor die drei zu schieben, ist doch schon mega gut.
Ja, ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Definitiv. Also aus deutscher Sicht würde ich sagen, kann man erstmal so hinnehmen und dann gucken wir mal, wie weit es rüber zu holen ist in die neue Saison. Ja, dann hatten wir natürlich noch eine Meisterschaft. Auch die Norweger haben sich gemessen untereinander. Und hier waren die Ergebnisse bei den Männern nicht besonders überraschend. Hier hat sich wie nicht anders zu erwarten, wieder Halvar Igne Granerud durchgesetzt. Ja, es scheint einfach nicht abzureißen bei ihm.
Nee, also freut mich auch für ihn, weil das ist beim Skispringen einfach nicht normal, dass du über so viele Saisons so gut bist. Wenn er das in den Winter mittragen kann, umso besser, weil in Norwegen ist er, wie du schon sagst, immer noch das Maß aller Dinge, so wie es aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Marius Lindvik hat sich auf Platz 2 geschoben. Das ist natürlich auch schön, gerade bei Marius Lindvik besteht ja auch schon seit ein paar Jahren so immer so diese Erwartungshaltung, dass das jetzt, er war ja mal das neue große norwegische Wunderkind und das ist er grundsätzlich auch immer noch, aber wenn du natürlich einen Granerud im Team hast, ja, kannst du gucken, wo du bleibst, ne?
Genau. Also auch weil es letzte Saison halt einfach auch nicht so gut für ihn gelaufen ist. Ja. Also freut man sich, dass er dann doch, ich meine, es sind ja auch große Namen, die damit antreten, also auch Robert Johansson oder Daniel André Tande, es sind so viele gute Springer im Norwegen mit dabei. Wenn du dann auf die ersten drei Plätze kommst, dann kannst du dich wirklich glücklich schätzen bei den nationalen Meisterschaften, weil es halt wirklich eine große Konkurrenz einfach ist.
Absolut. Ja, bei den Frauen ist es im Grunde genommen ähnlich. Wir wissen ja, dass die Norwegerinnen ein sehr, sehr starkes Team haben. Und hier hat sich durchgesetzt Eirin Maria Kvandal. Das war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten im Hinblick darauf, dass wir ja lange auf sie verzichten mussten, verletzungsbedingt. Und da weiß man ja am Ende auch immer nicht, wie geht's jetzt weiter, ne? Wo kann sich jemand zurückschieben? Und ja, sie scheint das gut verkraftet zu haben. Das ist natürlich wirklich fantastisch und macht große Freude und auch Vorfreude auf die Saison.
Ja, auf jeden Fall, weil dann damit die Norwegerinnen auch wieder eine weitere Springerin mit dabei haben, um dann halt auch ein Team stellen zu können, je nachdem, was auch mit Maren Lundby und so weiter ist. Ja. Aber auch mit Anna Odine Ström, die auf Platz 2 bei den norwegischen Meisterschaften gekommen ist, und Silje Opset, hat man ja wirklich weitere starke Springerinnen. Und das hat vor ein paar Jahren ja schon ein bisschen anders ausgesehen, als dann auch Maren Lundby eine Pause eingelegt hatte, hat man gedacht, so, wie geht's jetzt weiter? Dass man jetzt Kvandal wieder zurück hat, sehr, sehr gut, weil das kann das norwegische Frauenteam halt auch nochmal weit nach vorne bringen.
Ja, das stimmt. Also auch da können wir gucken und Norwegen und Slowenien bei den Frauen, das wird sowieso sehr spannend werden im nächsten Jahr. ja. So, und dann hatten wir natürlich auch noch die Österreicher, die ihre nationalen Meisterschaften ausgetragen haben. Und hier hat sich auch einer nach vorne geschoben, der das eigentlich auch über die letzten Monate schon angekündigt hat, mehr oder weniger. So ein bisschen im Windschatten der großen Österreicher hat sich Daniel Tschofenik an die Spitze gesetzt. Auch völlig verdient. Und ich bin wirklich gespannt, was der in diesem Jahr abliefern wird.
Ja, definitiv. Also sich gegen Manuel Fettner und Stefan Kraft durchzusetzen, zeigt halt auch einfach, dass er aus dem Windschatten, wie wir schon so oft gesagt haben, rausgekommen ist. Und da den Titel da heimzunehmen, ist einfach richtig toll. Ja, ich bin auch gespannt, was aus ihm wird.
Ja. Bei den Frauen war auf der Großschanze Eva Pinkelnick diejenige, die sich durchsetzen konnte. Die ja auch die Sportlerin des Jahres in Österreich geworden ist. Also sie hat gerade wirklich national einen ganz schönen Aufwind. Ja. Ist dann auf der kleinen Schanze, also auf der Normalschanze, nicht mehr angetreten. Da hat sich dann Jacqueline Seifritzberger durchgesetzt. Ja, Eva Pinkelnick, was willst du dazu sagen? Sie ist halt auch einfach wirklich momentan am Höhepunkt ihrer Karriere.
Ja, definitiv. Also ist das Maß aller Dinge und zeigt auch, wie stark das österreichische Frauenteam ist. Also ich glaube, wir können da die neben den Slowenen und den Norwegern auch noch die Österreicherinnen mit dazu zählen. Also es wird richtig spannend bei den Frauen, weil auch Sarah-Marie Dacramer wieder richtig gut mit dabei ist. Jacqueline Seifritzberger auch super gut mit dabei ist. Also das wird sehr, sehr interessant.
Das stimmt. Ja, auf einen müssen wir erstmal verzichten aus deutscher Sicht, was den Auftakt in Ruka dann angeht, der in 2 Wochen stattfindet. Stefan Horngerer hat das Aufgebot bekannt gegeben und einer wird nicht dabei sein. Und zwar haben wir ihn gerade schon erwähnt, im Hinblick auf die deutschen Meisterschaften, wo es auch nicht so pralle lief. Wir werden erstmal auf Markus Eisenbichler verzichten müssen. Und das ist doch schon eine Hausnummer, finde ich.
Finde ich auch. Also das war schon eine große Überraschung, dass so jemand zuerst mal pausieren muss. Zeigt aber auch, dass vor Namen nicht zurückgeschreckt wird, was früher nicht so war. Was jetzt aber sehr, sehr gut ist, dass es einfach nach Leistung geht und nicht nach Namen, muss ich ganz klar sagen.
Ja, das sowieso. Das lässt sich ja auch nicht ewig rechtfertigen sozusagen. Es war einfach auch zu... Ja, wie soll man sagen, zu sehr auf und ab vielleicht, auch in letzter Zeit bei Markus Eisenbichler. Es ist natürlich ein bisschen schade, also wir wünschen uns ja alle, dass er die Zeit nutzen kann, die er vielleicht noch zusätzlich dann zu Hause im Training, nehme ich an, verbringt, um sich wieder nach vorne mitzukämpfen. Denn eigentlich, also ich will ihn noch nicht aus dem Weltcup langfristig verabschieden, sondern wir brauchen ihn schon noch im Team.
Definitiv. Also ich hoffe halt, dass es nur jetzt am Anfang so ist, dass er nicht mit dabei ist, vielleicht dann gegebenenfalls, auch wenn es dann sich lange anhört, vielleicht dann bei der Vierschanzentournee mit dabei ist. Aber wenn man dann überlegt, dass es Aussagen gibt wie, ja, vielleicht hat er bei der Vierschanzentournee wieder eine Chance, in die nationale Gruppe zu kommen, da läuft es mir ehrlich gesagt kalt den Rücken runter.
Ja, das will also ich doch Markus, hoffen.
Gell? Ja, also. Aber Markus Eisenbichler nur über die nationale Gruppe, wow, also das ist halt schon ein harter Tobak, muss ich sagen.
Das wäre ein Ding. Es hat natürlich auch, wir haben es ja auch neulich besprochen, auch hier im Podcast, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass die FIS ja das Reglement ein bisschen angepasst hat und den großen Nationen einen Startplatz weggenommen hat. Und das ist eben genau das, was jetzt passiert, ne? Nämlich, dass halt irgendjemand muss halt federn lassen. Und im deutschen Fall ist es Markus Eisenbichler. Das sind natürlich dann dementsprechend die Auswirkungen aufgrund dieser Regeländerung. Pius Paschke hat sich ins Team reingesprungen, weil er einen hervorragenden COC-Sprung hat. Und insofern, ja, es ist eine bittere Entscheidung für ihn. Und es ist auch merkwürdig für uns als Zuschauer, als Fans. Aber es ist fair, das muss man sagen.
Definitiv wäre es anders gelaufen und jemand anderes wie jetzt Pius Paschke hätte keine Chance bekommen, hätte es halt auch einen Fadenbeigeschmack einfach gehabt, weil durch die guten Ergebnisse hat sich ein Pius Paschke das einfach verdient. Und wenn ich mir jetzt die Aufstellung anschaue, die Kaderaufstellung, Martin Hamann, Stefan Laie, Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke, wen willst du denn rausnehmen?
Ja.
Der Einzige, der vielleicht auch noch, aber da will ich mich jetzt überhaupt nicht festlegen, der Einzige, der vielleicht auch noch, wo man nicht so ganz weiß, wie es läuft, ist Karl Geiger.
Ja.
Ne? Ohne jetzt da vorher schon, keine Ahnung, den Teufel an die Wand zu malen, aber es ist halt trotzdem nicht so ganz klar. Aber wen willst du da rausholen, um Markus Eisenbichler einen Startplatz zu geben?
Genau.
Also, geht nicht.
Ist so.
Ja.
Nun ja, gucken wir mal, wie es läuft und er wird sicherlich ganz hinten, also beziehungsweise ganz vorne auf der Nachrückerliste stehen und gibt auch, wir kennen ja auch alle Markus Eisenbichler, der Junge gibt ja nicht auf, der wird das runterschlucken, der wird mal 10 Minuten irgendwas anschreien und dann geht die Arbeit weiter und dann werden wir ihn auch ganz sicherlich wieder ja, in alter Stärke, mit neuer Stärke, wie auch immer, hoffentlich ganz bald im Weltcup begrüßen.
Ja, bitte.
Genau. So, jetzt würde ich sagen, wir schieben es nicht länger auf die lange Bank. Wir sind beide ein bisschen nervös, weil wir haben uns dieses Mal was Lustiges ausgedacht. Und zwar werden wir jetzt nicht einfach nur so durchgehen, wie denn die Saison für den einen oder anderen verlaufen könnte, sondern wir werden uns jetzt gegenseitig ein paar Springer zuwerfen, von denen wir nicht wissen, wer derjenige sein wird oder diejenige. Und den anderen dann ein paar Mal jetzt ins kalte Wasser schubsen. mal gucken, wie das jetzt wird.
Ja, man hat ja die letzten Male gemerkt, dass wir mit unseren Vorausschauungen nicht so gut waren, muss man einfach sagen. Deswegen haben wir uns mal überlegt, machen wir das mal ein bisschen anders. Und ja, ich bin schon aufgeregt, muss ich sagen, wen du so für mich ausgesucht hast.
Ja, mir geht's genauso. Naja, gut, gucken wir mal. Wir haben uns 5 Frauen, 5 Männer pro Nase überlegt, ausgesucht. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also wir muss mal schauen jeweils. Wer fängt an? Jetzt muss ich anfangen. Willst du zuerst eine Frau oder erst einen Mann?
Gib mir einen Mann.
Na, das wollte ich doch hören. So, wen habe ich mir denn überlegt? Ich blätter hier mal meine Liste auf. Gut, wir fangen an mit einem Deutschen.
Okay.
Philipp Raimund.
Oh, das ist super, super schwer bei ihm. Also ich glaube, dass er in der Saison weit nach vorne springen kann. Aber da es letzte Saison sehr, sehr schwankend bei ihm war, bin ich mir nicht sicher, ob er das in den Griff bekommen hat. Und jetzt halt in voller Stärke, also so, ne, immer gute Ergebnisse bringt oder ob es immer wieder so ein paar Ausreißer nach unten gibt. Aber ich traue ihm wirklich, wirklich zu, dass er oft vorne mit dabei ist und hoffe es auch für ihn. Würde ich mir echt wünschen für ihn.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, ne? Also die deutschen Meisterschaften liefen ja schon mal ganz gut. Es deutet ja darauf hin, dass das was werden könnte.
Auf jeden Fall, denke ich auch.
Und auch Philipp Raimund, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, eines der großen Talente, die wir in diesem Land haben.
Ja.
Und er ist ja auch einfach so lieb und so nett und so ein freundlicher Mensch.
Ja.
So, ich würde sagen,
sehr sympathisch.
Genau. Ich gebe dir gleich mal noch eine Dame hinterher.
Mhm.
Ah ja, komm, dann machen wir weiter mit einer Deutschen. Anna Ruprecht. Ja.
Also ich glaube, dass sie definitiv die Möglichkeiten hat, in die Top 15, sogar Top 10 hin und wieder zu springen. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ich glaube, dass sie hinter Katharina Schmid, oh Gott, jetzt muss ich auch aufpassen, ja. Katharina Schmid und Selina Freitag eine ganz, ganz große Rolle im deutschen Team, im deutschen Frauenteam spielen wird. Also ich traue ihr zu, Top 10 bis Top 15 im Schnitt, auf jeden Fall.
Würde ich auch so unterschreiben.
Ja.
Könnte sich zur dauerhaften Platz 3 sozusagen im deutschen Team hinter Schmid und Selina Freitag entwickeln.
Genau, denke ich auch. Definitiv.
Okay.
So, möchtest du jetzt 2 von mir haben?
Ja.
Dann Leute. Der erste, und ich musste ihn einfach von der Liste nehmen, ist Ance Lanišek.
Das habe ich natürlich gewusst. Ja, ich glaube, es wird sich ein bisschen durchziehen, wieder das, was wir von der letzten Saison gesehen haben. In ihm steckt alles drin, was es braucht, um absoluter Siegspringer zu werden. Er hat in Slowenien alle Möglichkeiten, die er braucht. Er ist immer noch ein Führungsspringer, meiner Meinung nach. Aber klar ist natürlich auch, dieses junge, unheimlich starke slowenische Team lässt eben auch keinen Platz für Schwächen, für Schwankungen, für Fehler. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er das so, ja, wie soll man sagen, so dauerhaft in den Griff kriegt. Ich glaube, er wird wahrscheinlich auch bis zum Ende seiner Karriere einer bleiben, der sehr, sehr gute Leistung bringt. Und dann werden immer wieder auch Springen dabei sein, bei denen es nicht so läuft. Aber grundsätzlich ist er für mich definitiv immer noch Top-10-Kandidat. Damit rechne ich fest. Alles andere würde mich überraschen, weil er einfach weiterhin ein sehr, sehr, sehr guter Skispringer ist. Und Skiflieger vor allen Dingen.
Ja, definitiv. Ja, passt. Und dann, wenn wir schon mal bei Slowenien sind, von den Frauen kriegst du dann auch eine Slowenin. 50-50-Chance, so ein bisschen. ich nenne mal Emma Klinec.
Ja, eigentlich kann ich fast alles wiederholen, was ich gerade schon mal gesagt habe. auch hier ist es, man muss sich halt immer überlegen, was für eine interne Konkurrenz gibt. Wenn man die wegrechnen würde, hätten wir da absolute Weltklasse-Athleten und Athletin. Ja, also auch hier ist es ähnlich, innerhalb des slowenischen Teams muss man sich durchsetzen. Ich denke, dass sie das kann, also dass sie auch innerhalb dieses starken Teams sich durchsetzen kann. Aber die Konkurrenz ist wahnsinnig hart. Aus meiner Sicht sind die Sloweninnen immer noch das Maß der Dinge insgesamt. Ja, es kann natürlich sein, dass die eine oder andere aus einer anderen Nation sich da auch vorne mit reinschiebt. Aber sie gehört auf alle Fälle, auf jeden Fall in die Top 5. Da bin ich ganz sicher.
Ja.
Vielleicht kann sogar ich nur Top 3. Also ist es ihr auch zuzutrauen, dass sie vielleicht auch wirklich als Weltcup-Gesamtsiegerin da rausgeht aus der Saison. Kann durchaus auch passieren. Ja.
Klar. Bei den Slowenien ist alles möglich.
Ja, na, da ist wirklich alles möglich. Also das stimmt. So, machen wir mal weiter. ich habe dir einen ausgesucht, der... Ich bin mal gespannt, was deine Einschätzung dazu ist.
Okay.
Würdest du jetzt vielleicht nicht unbedingt damit rechnen, aber ich bin mir sicher, du hast dazu was zu sagen. Und zwar Fatih Ada Ipcioglu.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass der auf deiner Liste ist.
Natürlich.
Also ich traue ihm für seine Verhältnisse richtig, richtig viel zu. Also er hat ja immer wieder gezeigt, dass er richtig große Sprünge in die Top 15 sogar machen kann oder es auf jeden Fall immer in den zweiten Durchgang, glaube ich, ganz, ganz oft geschafft hat. Klar, immer mal wieder kleine Ausflüchte. Aber ich traue ihm zu, da ich denke, dass es jetzt immer wieder mehr bergauf geht und bergauf geht, dass er, ich würde sagen, Top 15 bis Top 20 traue ich ihm.
Wirklich?
Ja.
Wow. Also ich kann es nur hoffen.
Würde ich schon.
Er hat natürlich einen super Sommer-Grand Prix abgeliefert.
Genau, ja.
Gut, da muss man wissen, die Konkurrenz war jetzt nicht ganz so ausufernd stark, aber weil halt viele nicht dabei waren, aber trotzdem waren das immer wirklich gute Leistungen. Also deswegen hatte ich auch so überlegt, ob sie ihn wohl in die Top 30 auf Dauer einordnet oder vielleicht sogar Top 20. Ja, das stimmt schon.
Ja. Ich glaube schon, weil auch wenn der Sommer-Grand Prix ja mit, ja, die Konkurrenz halt nicht so stark war wie im Weltcup, glaube ich, konnten halt dadurch viele Springer einfach Selbstbewusstsein tanken. Und er wird das definitiv auch das Selbstbewusstsein getankt haben, dass er sagt, ja, okay, unter den Umständen rechnen wir mal die allen anderen dazu, könnte es passieren, dass ich eigentlich sogar 15 bis 20 hinbekomme, dass das immer so ist. Ne, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, es ist halt schwankend, aber ich traue ihm zu, dass er das echt wirklich schaffen kann. Und ich würde es ihm unglaublich wünschen, dass er das macht, weil er einfach so viel Frische in diesen Weltcup, in diese Männerriege reinbringt. Es ist so toll. Ich würde es ihm definitiv wünschen, dass er das schafft.
Ja, das sehe ich auch so. Bei ihm, den werden wir auf jeden Fall auf unsere Liste setzen für die Rückschau dann, wenn die Saison vorbei ist, wo er gelandet ist, weil das wird mich sehr interessieren. So, dann
da halten wir ein extra Auge drauf.
Ja, auf alle Fälle. Also ganz klar. Sarah Takanashi.
Im Sommer-Grand Prix hat sie Platz 2 gemacht. Ich traue ihr zu, dass sie auch nach wie vielen Jahren auch immer noch ganz vorne mit dabei sein wird. Definitiv. Also ich rechne auch damit, dass sie auch den Sloweninnen große Konkurrenz sein kann. Also ob sie jetzt immer unter den, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Top, was auch immer ist. Aber ich würde sie definitiv unter die Top wenn ich schon über 10 nachdenke, denke ich so, nee, das passt irgendwie nicht. Also ich würde sie eher in den Top 5 einordnen, weil sie einfach stark ist und es lässt nicht nach, über Jahre auch nicht nach und sie ist einfach die Nummer 1 in Japan, auch wenn Yuki Ito zum Beispiel wirklich auch gut geworden ist und so weiter, aber ich traue ihr zu, dass sie immer noch vorne mit dabei sein kann, definitiv.
Ja, sie wird auch wirklich gebraucht im japanischen Team immer noch. Die haben den Umbruch noch nicht so ganz geschafft, ne?
Nee, also das zeichnet sich nicht nur bei den Damen, auch bei den Herren ab, aber bei den Damen ist es halt noch, ich meine, wie lange will Sarah Takanashi es, also, ne, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, ne, da muss man halt auch gucken. Man kann froh sein, dass man sie hat, definitiv.
Das stimmt, da hast du recht.
So, wenn wir schon mal bei den Japanern sind, kommen wir zu Ryoyo Kobayashi.
Ach, das ist nicht so einfach, ne?
Nee.
Ryoyo Kobayashi ist nicht so einfach. Der geht natürlich so ein kleines bisschen unter, in Anführungsstrichen, hinter den Granrüts und Krafts dieser Welt. Aber natürlich ein Stück weit auch zu Unrecht, weil er immer noch ein wahnsinnig starker Springer ist, auch wenn er nicht mal dieser Überflieger ist, den wir ja auch schon mal hatten. Ich glaube, er wird es trotzdem schaffen, sich dauerhaft irgendwo ganz vorne zu platzieren, ohne dass er große Aufmerksamkeit erregt. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Also wenn er dann auf Platz 5 oder 6 landet, dann ist er zwar so ein Stück weit raus aus dem absoluten Fokus, aber das dauerhaft zu schaffen, ist natürlich trotzdem auch eine große Sache.
Definitiv.
Ich glaube aber auch, dass viel Druck auf ihm lastet. Weil auch hier ist es ähnlich wie mit Sarah Takanashi. Die Japaner brauchen das. Die Japaner haben nicht mehr diese große Mannschaftsstärke. Sie brauchen ihn. Und ich hoffe, dass er das auch wirklich bestätigen kann. Glaub aber schon, dass das auch einer ist, der verlernt es auch nicht. Also selbst in schlechten Zeiten bleibt er trotzdem vorne.
Ja, und er ist halt auch einfach eine coole Socke, mit dem Druck gegebenenfalls umgehen kann. Also je nachdem, wie lange der Druck und wie groß der Druck ist, kann er damit umgehen. Ich glaube, man hat es bei der Vierschanzentournee damals gesehen, also den hat nichts aus der Bahn geworfen. Man weiß nicht, wie es jetzt ist. Also nach einem, keine Ahnung, 1-2 Jahre später. Ich würde auch sagen, dass er ganz, ganz wichtig ist und dass er dem Druck vielleicht auch wirklich standhalten kann.
Man muss ihn eigentlich immer mit in die Top-Favoritenliste reinsetzen. Also nach wie vor ist das so.
Ja, denke ich auch. Bei den Frauen. Alexandria Lutit.
Ah, da habe ich mich schon drauf gefreut. Ja. Ja, es gehofft, dass du das sagst. Weil ich kann mich nur immer wiederholen. Ich finde das so toll, dass die Kanadierinnen und auch die Amerikanerinnen das Skispringen so auflockern. Und gerade die Kanadierinnen, auch mit Abigail Strait, haben sich ja vorne festgebissen, ganz einfach, ja. Auch hier ist so ein bisschen, natürlich sind andere noch doller im Fokus, aber gerade Alexandria Lutit, das ist schon eine ganz große ihrer Zunft. Also ich traue ihr wirklich zu, dass sie auch eine der Favoritinnen um den Gesamtsieg sein kann, wenn sie es schafft, konstant zu bleiben, konstant zu springen. Ich denke, dass man um sie herum auch ein gutes System gebaut hat, um auch die bestmöglichen Bedingungen zu gestalten. Ich freue mich darauf, weil ich denke auch wirklich, dass es wichtig ist, dass die Impulse, die das Frauenskispringen da auch nochmal gibt, sich irgendwann auch auf die Herren dass das so überschwappt. Das sieht jetzt gerade nicht so aus. Wir können da vielleicht an der Stelle kurz mal die Meldung mit reinnehmen, dass Mackenzie Boyd-Klaus jetzt angekündigt hat, dass er eine Pause in diesem Winter einlegen will. Also wir werden ihn dieses Jahr nicht auf den großen Schanzen sehen. Das ist natürlich schade. Also unabhängig davon, dass wir ihn ja alle sehr gerne haben, das ist natürlich auch insgesamt für das kanadische Herrenspringen nicht so super klasse. Insofern auch da, glaube ich, ist es nochmal wichtiger, dass die Frauen die Fahne nach oben halten, aber da mache ich mir gar keine Sorgen, das wird definitiv sein. Also beide Kanadierinnen sehe ich dauerhaft wirklich Top 10, kann man eigentlich sagen. Mindestens Top 15, ja.
Ja, kann ich so unterschreiben auf jeden Fall.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was habe ich denn noch hier auf der Liste? Ja, wir haben ihn gerade eigentlich schon mal kurz angerissen, aber ich denke, er hat es verdient, dass man ihn auch noch mal genauer erwähnt, und zwar Marius Lindwig.
Ja. Hatten wir ja vorhin schon gesagt. Also, oh, das ist super schwer einzuschätzen, weil bei ihm ist auch so, dass er von Himmel hoch jausend zu Tode und zu Tode betrübt sein kann. Also da gibt es in alle Richtungen, von oben nach unten eigentlich. Wie du auch schon vorhin bei den norwegischen Meisterschaften gesagt hast, er ist ein riesen, riesen Talent. Riesengroß. Bei dem Druck bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob er dem so ganz standhalten kann. Da mache ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen um ihn, ob er dem Druck standhalten kann, dass er gegebenenfalls hinter Kranerüt der zweite Springer ist, würde ich jetzt mal so sagen. Zweite Springer sein kann, sagen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn. Ich gebe ihm den Kredit, dass er es in die Top 10 schafft, aber ich sag Top 10 bis Top 15. Ja? Ich bin mir da, also das ist für mich wirklich so eine Wundertüte. Das kann, der kann voll einschlagen, voll und ganz, und kann das durchziehen bis zum bitteren Ende. Es kann aber auch komplett anders sein, und das ist so absolut gar nicht einzuschätzen. Also wenn ich einen Springer nennen müsste, der einen überraschen könnte in alle Richtungen, ist es Marius Lindwig, okay, muss ich sagen.
Ja, wir warten ja eigentlich schon so seit ein paar Jahren darauf, dass der absolut große Durchbruch kommt. Wobei der ja gekommen wäre, wenn dann dieser Zahn nicht dazwischen gekommen wäre. Das muss man ja auch mal mit. Da kam ja auch viel Pech irgendwie dazu. Aber ja, ich bin auch gespannt. Also irgendwie wartet man so jede Saison drüber. Also jetzt, diesmal kommt's.
Und dann jetzt
kam es doch noch nicht so ganz. Aber okay, bin ich gespannt. Ja. Ich würde sagen, ich setze mich gerade oder bleib mal gleich bei Norwegen, weil auch da könnte eine ähnliche Antwort kommen. Natürlich muss ich sie nennen. Es ist Maren Lundby.
Auch super schwierig einfach. Also das ist wirklich die gleiche Antwort. Da kann auch von gut nach schlecht gehen einfach. Sollen wir so copy-pasten die Antwort? Ich traue ihr auch, ich meine, Maren Lündby ist Maren Lündby. Man traut ihr einfach unglaublich viel zu. Sie ist auch nach der Pause wirklich gut wieder reingekommen, was man von vielen anderen Springern nicht erwartet hätte, dass sie wieder ziemlich gut anknüpfen kann. Das waren natürlich oftmals durchwachsene Leistungen, aber trotzdem finde ich für ein Jahr Pause und das, was sie mitgemacht hat, fand ich es immer noch mega, wie sie zurückgekommen ist. Jetzt hat sie ja letzte Saison schon, ist sie schon gesprungen. Es könnte sein, dass es doch wieder mehr so in die höhere Richtung, in die obere Richtung geht. Aber ich würde es eher, ich denke, dass man mit in der Top 10 mit ihr rechnen kann. Definitiv. Da gehört eine Maren Lundby hin. Top 15 finde ich, nee. Also ich würde sie in die Top 10 setzen.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Auch eine Wundertüte.
Ja,
die weibliche Wundertüte. Norwegische Wundertüte.
Ja, das stimmt. Das ist eine Wundertüte. Also wir können es natürlich nur hoffen. Wir hoffen es ja alle, dass es so ist. Ich persönlich wäre halt etwas skeptischer, aber gut.
Ja, ich versuche es positiv zu sehen.
Ja, das ist doch wunderbar. Einer muss ja hier positiv sein.
Okay, also. Jetzt kommen wir mal zur von meiner Seite deutschen Riege.
Oh je.
Karl Geiger. Ich muss ihn nennen. Es tut mir wirklich leid.
Ich weiß. Ja, im Grunde ist halt das, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, Karl Geiger ist halt wirklich jetzt, ich glaube, die Tatsache, dass Markus Eisenbichler jetzt am Anfang nicht dabei ist und das auch mit den deutschen Meisterschaften nicht so pralle lief aus Sicht eines Karl Geigers, der ja immer die Nummer eins war, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das wirklich macht. Also das wird nicht an ihm spurlos vorbeigehen. Und er ist sich natürlich im Klaren darüber, das wissen wir ja, er ist ja ein sehr bodenständiger Mensch, und dem ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß natürlich, dass auch ja die Zeit voranschreitet und dass er nicht mehr der Allerjüngste ist, etc. etc. Ich glaube, er wird sich schwer tun, ehrlich gesagt, in dieser Saison. Ich denke, gerade im Hinblick aufs deutsche Team auch, wird er sich schwer tun. Es ist auch immer mit ihm zu rechnen. Auch da, man muss ihn ähnlich wie Ryo Yokobayashi immer mit vorne reinrechnen. Aber ob er sich jetzt wirklich ein Battle mit einem Granerüd oder so liefern kann, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also, ja. Ich hoffe, es wird eine solide Saison für ihn werden und nicht eine, die am Ende ausgeht mit Überlegungen in die eine oder andere Richtung, weil das wäre wirklich nicht gut. Also er braucht eine solide,
das wäre sehr traurig.
Wenigstens solide, gute Saison. Es muss nicht überragend werden, aber ja.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also ich bin sehr gespannt, weil wenn man sich das deutsche Team anschaut, die Konkurrenz im deutschen Team ist wirklich, wirklich stark.
Ja.
So stark wie, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Genau.
Wird herausfordernd.
Ja, ja, ich denke schon. Aber ja. In der Situation war er ja auch lange nicht. Das muss man ja auch mal sagen.
Ja,
also er hatte ja immer so diesen Status, auch ähnlich wie Eisenbichler, der natürlich jetzt auch erstmal wahrscheinlich das alles hinnehmen muss. Und wer weiß, was diese andere Positionierung im Team einfach, wo man plötzlich der Herausforderer ist und nicht mehr der sowieso vorne steht und den die anderen erstmal von der Spitze wegboxen müssen, kann natürlich auch nochmal eine ganz andere positive Dynamik reinbringen. Also
das stimmt.
Also ich denke, das deutsche Team befindet sich in einem Umbruch, Generationenumbruch, und da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht.
Ja, das wird definitiv spannend, was da abgeht, also wie das sich entwickelt. Ja, und die zweite Deutsche im Bunde muss auch genannt werden, Selina Freitag.
Ja, natürlich. Ich glaube, Selina Freitag hat jetzt ihre Zeit. Also sie hat sich in den letzten Monaten dahin gearbeitet. Wir haben es jetzt gesehen, sie ist deutsche Meisterin geworden. Ich glaube, auch da, ähnlich wie bei den Männern, ist jetzt so ein Switch, der zwar nicht ganz so groß ist wie bei den Herren, aber doch vielleicht so ein bisschen Freitag schiebt sich mindestens mal auf Höhe einer Katharina Althaus. Und ich glaube, dass für sie jetzt diese Saison der wirklich große Durchbruch kommen kann. Und auch sie setze ich mit auf meine Top-Favoritenliste für den Gesamtweltcup. Ganz klar. Also wenn nicht jetzt, dann ist der Zug vielleicht abgefahren. Aber ich glaube nicht, dass das bei Selina Freitag passiert.
Nee. Würde ich auch so unterschreiben. Ja. Finde ich gut.
Also wir hatten es natürlich, klar, wir kennen alle Richard Freitag, ihren Bruder. Da hatten wir ja eine ähnliche Situation auch lange gehabt, dass wir dachten, jetzt muss doch mal der große Durchbruch kommen. Dann kam er.
Ja.
Ja, also er war natürlich auch immer gut, aber so dieses, ne, was wir alle gedacht haben, boah, jetzt haben wir hier den nächsten, weiß ich nicht, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer da irgendwie. Ich hoffe, dass ihr das nicht passiert, sondern ich glaube, Selina Freitag wird dieses Jahr mit um den Sieg im Gesamtweltcup springen. Ja.
Ja, ja, finde ich gut. Würde ich auch mitwetten.
Da bin ich gespannt. Das wird nicht spannend auch, dieses Jahr bei den Frauen. Das wird super spannend.
Wir bringen ja immer mehr mit auf die Liste drauf, ne? Wer alles vorne mit dabei sein kann. Also das häuft sich ja so richtig von einer Nation zur anderen, und dann kommt noch hier dabei und da dabei. Also das wird, also.
Na klar, und es ist dann nur ein Auszug aus denen, die eigentlich insgesamt dabei sein können. Also das wird sowas von spannend werden. Ich glaube, es wird sogar spannender wie bei den Herren.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Bin ich mir auch sicher.
So, jetzt habe ich im Angebot für dich Manuel Fettner.
Also, als Mitvorsitzende des Manuel Fettner Fanclubs. ich traue ihm ganz, ganz viel zu, aber bin trotzdem ein bisschen, ich weiß es nicht, doch ein bisschen zurückhaltend. Da habe ich gemischte Gefühle, muss ich sagen. Also auf der einen Seite bin ich total euphorisch und denke, der wird's wieder rocken. Das ist super schwer, ohne ihm nachtreten zu wollen in irgendeiner Weise, auch was das Alter oder so angeht. Er wird definitiv bei den Österreichern mit eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielen. Also ganz, ganz wichtig. Mit Stefan Kraft und Daniel Tschofenik unter anderem ist Manuel Fettner da ganz, ganz vorne mit dabei. Ob es immer für die Top 10 reicht, weiß ich nicht. Ich würde ihn Top 10, Top 15 einordnen. Und ich hoffe einfach und ich würde es mir so wünschen, dass er einfach wieder an dem anknüpfen kann, was er in der letzten Saison gerockt hat. Einfach, weil wir haben es geliebt, ja, ihn vorne zu sehen. Und es wäre ihm so zu wünschen, dass er das weiterführen kann. Aber wir wissen auch im Skispringen, dass es nicht immer so laufen kann. Im Sommer hat er ja auch schon oft gezeigt, dass er wirklich, wirklich gut ist. Auch bei den österreichischen Meisterschaften hat er es ja definitiv gezeigt. Da ist er Zweiter geworden. Ja, Top 10 als Top 15. Aber ich würde die Top 15 noch mit reinholen, aber ich eher Top 10.
Ich bin gespannt. Er Was hat bei sagst den, du? Also er ist Zweiter bei den österreichischen Meisterschaften geworden. Das ist ja schon mal eine Nummer. Ja. Aber klar, ja, so eine Saison ist lang. Er ist nun mal schon ein kleines bisschen älter. Andererseits hat er auch nichts zu verlieren. Das ist schon, es könnte alles oder auch nichts werden. Ne? So
ungefähr. Ja, genau. Ja, man merkt bei den Springern, die wir jetzt so aufzählen, es ist generell im Skispringen nicht vorhersehbar, aber man merkt echt, dass viele mit dabei sind, die echt überraschend abschneiden können in alle Richtungen, wirklich.
Ja, das ist so. Genau, weil wir es gerade hatten, dann auch von einem, der bei den nationalen Meisterschaften ganz vorne mit dabei war, würde ich das Ganze jetzt nochmal auch umswitchen auf eine, die auch bei den, ja, eigentlich hatten wir sie schon kurz angerissen, Irin Maria Qvandal, die ja nun, wie wir schon gesagt haben, bei den Nationalmeisterschaften ganz vorne gelandet ist. Ich bin gespannt.
Ich traue ihr das auch im Weltcup zu. Also sie hat sich jetzt wirklich wieder zurückgekämpft, hat sich jetzt bei den norwegischen Meisterschaften, glaube ich, wirklich eine gute Portion Selbstbewusstsein zurückgeholt und einfach auch, ich glaube, so ein bisschen der Konkurrenzkampf bei den Norwegern stachelt alle da vorne an und sie halt auch vor allem. Ich glaube, sie kann ziemlich weit vorne mit dabei sein. Ich würde sie sogar auch, weil es bei den norwegischen Meisterschaften wirklich so war, würde ich sie als, es könnte sogar sein, dass sie die stärkste Norwegerin werden würde in der Saison. Traue ich ihr wirklich zu.
Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wer wird die stärkste Norwegerin? Ja. Da hätte ich jetzt spontan auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Es könnten alle sein.
Ich denke, sie hat halt, also nach einer Verletzung wieder zurückzukommen, ist halt immer, kann gut ausgehen, kann schlecht ausgehen. Wir haben es bei vielen schon gesehen, die erstmal gebraucht haben, bis sie wieder vorne mit dabei waren. Aber irgendwie habe ich bei ihr das Gefühl, jetzt auch, sie ist direkt norwegische Meisterin geworden. Mhm. Hallo? Also, wow. Deswegen, glaube ich, hat sie ein richtig großes Selbstbewusstsein und auch irgendwie eine Einstellung, die, glaube ich, richtig, richtig gut passt, um wirklich vorne mit dabei zu sein. Und wir haben jetzt 4 Norwegerinnen, wenn wir machen Lindby mit dazu 10. Ich glaube, dass sie die beste Norwegerin sein wird. Also
bin gespannt. Kann sein, ja.
Ich lege mich fest.
Okay, gut. Du hast dich festgelegt.
Ja, und wenn wir schon bei den Norwegern sind, immer tolle Überleitung, wow. Halvor Egner Kranerud.
Natürlich, komm schon. Natürlich. Ja, wir müssen ihn natürlich reinnehmen. Was auch sonst. ja, auch hier kann man sagen, er ist norwegischer Meister geworden. Das ist ja immer so ein bisschen ein Gradmesser, wohin könnte die Reise gehen. Es scheint nicht den Eindruck zu machen, als hätte er, ja, als würde er irgendwas an seiner Form einbüßen. Letztendlich ist ja die Frage, die sich daraus stellt, wer wird also der Beste im Herrenweltcup werden? Kann er es wieder sein? Ja, also ob er jetzt wirklich der Gesamtweltcupsieger sein wird, muss man dann sehen, weil auch ganz vorne natürlich dann Nuancen entscheidend sind, aber es macht überhaupt nicht den Eindruck, als ob er da irgendwie federn lassen muss in den letzten Monaten. Und wenn ihm nicht irgendwas Blödes dazwischen kommt, von wegen Verletzung oder sowas, glaube ich, dass wir den alten Granerud genauso in der neuen Saison sehen werden.
Ja.
Und da weiterhin sehr viel Spaß auch dran haben werden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bei den Frauen habe ich dir auch eine Norwegerin rausgesucht. Was sagst du zu Silje Opset? Wo glaubst du, würdest du sie bei den Norwegerinnen oder generell auch im Damen-Weltcup einordnen?
Ja, das ist ja so ein bisschen auch die Frage, die sich jetzt auch anschließt, oder die man letztendlich auch bei Eirin Maria Kvandal nennen kann. Wer wird die beste Norwegerin sein und wie stellt sich das norwegische Team auf im Hinblick auf die Konkurrenz? Vor allen Dingen auf die Sloweninnen und auch auf die Deutschen. Ich glaube, es wird tatsächlich schwierig werden für die Norwegerinnen, sich ganz nach vorne zu setzen. Aber das Zeug dazu haben sie. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich eine wahnsinnige Drängelei an der Spitze der Frauen, wo sich irgendwie die Sloweninnen, ein paar Deutsche und die Norwegerinnen gegenseitig versuchen, das Wasser abzugraben. Silje Opset hat natürlich das Zeug neben Kvandal und im Grunde genommen auch, ja, Lundby muss man eben sehen, wie sie in die Saison reinstartet, aber eben auch mit die Anführerin des Teams zu werden und sie müssen sich aber lang machen, um an den Slowenen vorbeizukommen und an Selina Freitag.
Ja. Mhm.
Glaube ich schon.
Ja, ja, glaube ich auch. Also gerade Silje Opset muss sich sehr lang machen, um, glaube ich, da vorne mit so wirklich mitzuspringen.
Ja.
Habe ich im Gefühl.
Ja, ja, schon. Obwohl sie natürlich auf einem wahnsinnig guten Level ist. Ja,
ja.
Also wir reden hier über Luxusprobleme letztendlich.
Ja. Ja, ja, total.
Genau. Und da würde ich ja auch eigentlich im Grunde, weil es gut passt, anschließen mit der letzten Frau, weil natürlich logischerweise ist es Katharina Schmid. Auch sie muss sich ja irgendwo positionieren in diesem dichten, guten Frauenfeld. Und da ist auch die Frage, ne? Wie weit nach vorne kann sie sich wieder hinkämpfen?
Ja, da habe ich auch wirklich, da muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du sie mit auf die Top-Favoritenliste setzen kannst. Definitiv. Aber ob sie so weitermacht wie in der letzten Saison, weiß ich nicht, weil ich glaube, irgendwie glaube ich, dass das Ganze so die Rolle so ein bisschen an Selina Freitag übergegangen ist. Mhm. Wenn man sich die beiden anschaut, glaube ich, hat sich das komplett gedreht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für Katharina Schmid gar nicht so schlimm ist, weil sie, glaube ich, ganz, ganz oft auch aus dem Windschatten hervorkommen kann, in aller Ruhe. Wo alle Augen auf Selina Freitag gerichtet sind, kommt dann Katharina Schmid so vorbei und macht ihr Ding. Aber ich glaube nicht, dass sie an die Erfolge unbedingt von letzten Jahr anknüpfen kann.
Okay.
Ich habe da ein anderes Gefühl einfach, muss ich sagen.
Ich bin gespannt. Ich würde es jetzt tatsächlich so sehen, dass ich eigentlich glaube, dass sie das konstant weitermachen kann, aber ein Stück dieses Drucks eben auch auf Selina Freitag übergeht, dass sie sich so ein bisschen diese Führungsrolle teilen, relativ auf Augenhöhe. Ja. Katharina Althaus-Schmid hat nichts zu verlieren, die hat alles eingesackt, was einzusacken war. Ja. Alles, was jetzt noch kommt, ist Kür letztendlich.
Mhm.
Aber wie gesagt, ne, die Konkurrenz ist wahnsinnig hart.
Deswegen, also Selina Freitag sehe ich da ganz, ganz weit vorne, aber ich bin mir halt nicht sicher bei der Konkurrenz, ob Katharina Schmid auch da so dabei ist. Also ich hoffe sehr, dass ich mich total irre. Also da, wenn wir dann zurückblicken, können wir da nochmal drauf eingehen. Da kannst du dann mit mir meckern, wie weit ich falsch gelegen habe. Weil ich da in dem Moment wirklich gerne falsch liege. Aber so das Gefühl, ja, ist gerade ein bisschen anders, muss ich sagen.
Okay, na dann nehmen wir es mal so hin und dann gucken wir mal. Ne?
Ja.
So, jetzt haben wir noch ganz kurz Zeit für die letzten beiden.
Mhm.
Und dann haben wir es geschafft. So, ich bin gespannt. Ich versuche mich kurz zu fassen.
Ich habe einmal Andreas Wellinger. Mich würde interessieren, was du zu Andreas Wellinger, also was du denkst, was er dieses Jahr schafft.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob. Also Andreas Wellinger ist ein starker Springer, da gibt es nichts dran zu diskutieren. Dadurch, dass jetzt diese Führungsrolle im deutschen Team frei wird, er könnte da natürlich reinpassen. Vielleicht wäre er auch der legitime Nachfolger so ein bisschen an Geiger, an Eisenbichler dran. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da nicht schon Jüngere sind, die noch weiter ihn oder die ihn so ein bisschen überholen. Muss ich sagen. Also ja. er wird starke Leistung abliefern, er wird souveräne Leistung abliefern, da gibt es für mich nichts dran zu meckern, also nichts zu diskutieren, es ist so. Aber ob er der neue deutsche Siegspringer wird, ich habe da so ein bisschen Zweifel, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Wäre aber toll.
Geht mir genauso. Ja, definitiv. Nach dem Verletzungspech und so weiter, was er hatte, wäre es ihm definitiv zu wünschen, dass er an die letzte Saison anknüpfen kann.
Jo, gucken wir mal.
Ja, gucken wir mal, genau.
Genau.
Und dann habe ich noch als letzte Frau für dich Sarah Marita Kramer.
Also, für mich ist sie ein bisschen auch so eine Überraschungskandidatin. Es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wir haben gesehen, wie wahnsinnig gut sie springen kann. Ich glaube, dass sie nicht die Nummer 1 im österreichischen Team sein wird. Ich glaube, Eva Pinkeling ist momentan stärker. Das kann ihr aber durchaus auch gut tun. Ja, also einfach auch sie. Ich meine, sie ist ein Name, der aus dem österreichischen Team nicht wegzudenken ist und das wird auch immer so bleiben, aber ich meine, dass sie momentan nicht diese enorme Stärke hat, die sie ja schon mal hatte. Wir vergleichen sie ja quasi an sich selbst, an ihrer Hochzeit und das werden wir, glaube ich, dieses Jahr nicht sehen, aber trotzdem wird sie natürlich vorne mit dabei sein und also auf alle Fälle Top 10, das ist klar.
Bin ich auch so unterschreiben.
Aber ich würde sie nicht in die Top 3 einsortieren, glaube ich.
Nee. Sie ist auch, ich weiß auch nicht, wie Seifritzberger letztendlich im österreichischen Team hervorstechen wird. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass sie Platz 3 in der internen österreichischen Platzierung sogar einnimmt. Also ja, es wird interessant werden, wie sie, wie es mit ihr weitergeht, wie sie so in der neuen Saison springt und so weiter.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Ja, cool.
Gut.
War ja gar nicht so schlimm.
Genau. gut, dann haben wir das jetzt alles notiert. Ihr habt es gehört und dann werden wir mal gucken, in einem halben Jahr, wie es aussieht. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, bis die neue Saison losgeht in Ruka. Und dann werden die Karten neu gemischt. Ich bin sehr gespannt. Wir hören uns dann wieder. Und bis dahin genießt die restlichen Tage und dann macht euch bereit.
Ja, wir sind ganz aufgeregt.
Wir sind ganz
bald.
Gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.